Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 54, Thomas Noltin. Thomas ist ein Top-Manager aus der Branche Automation und Sondermaschinenbau. Er war langjährig bei ThyssenKrupp tätig und in der Zeit 2010 bis 2013 war er für 3 Jahre nach China, Shanghai, entsandt. Seitdem ist sein Berufslaufbahn eng mit China verbunden. Heute ist er CEO der deutschen Tochtergesellschaft eines chinesischen Sondermaschinenbauunternehmens. Wir sprechen mit ihm, ob deutsche Maschinenbauunternehmen langfristig in China erfolgreich sein können, welche Herausforderungen chinesische Maschinenbaufirmen in Deutschland haben und wie er mit seinem Co-CEO Felix Li die Aufgaben teilt und gemeinsam das Unternehmen in Deutschland führt. Hallo Thomas, grüß dich.
Hallo Xiaolong, ich grüße dich.
Wir haben wirklich unser Gespräch lange, lange geplant, ursprünglich auch als Videoaufnahme geplant. Leider müssen wir kurzfristig umswitchen, so ist das halt in unserem Geschäftsleben. Ne?
Naja, wir sind ja flexibel, von daher freue ich mich in jedem Fall, dass wir uns hier sehen und sprechen können.
Genau, ich freue mich besonders, weil du quasi aus der Nähe, direkt aus Hannover, ein China-Experte bist, mit dem ich schon länger ein intensives Gespräch führen möchte. Und auf diese Art und Weise natürlich freue ich mich, dich auch richtig kennenzulernen und deine Erfolgsstories sowohl in China, aber auch jetzt mit Lyrik in Deutschland. Was mich zuerst interessiert ist, 2010 bis 2013 in China, war das eine geplante China-Aufenthalt schon seit längerem oder war das eher eine Zufallsentscheidung?
Nee, das war überhaupt nicht geplant. Ich bin ja in der Zeit davor, vor 2010 war ich für ThyssenKrupp 5 Jahre in Nordamerika am Standort und habe da so eine Produktlokalisierung gemacht. Ich war auch im Bereich Sondermaschinenbau tätig bei ThyssenKrupp und wir haben dann in Nordamerika Produkte, die hier in Europa entwickelt wurden, Deutschland entwickelt wurden, dort lokalisiert. Also Vertrieb, Technologie, Engineering und so weiter auf der Sales Service. Und wir hatten ja hier die Welt in der Automobilindustrie oder insgesamt die Weltwirtschaftskrise 2009, 2010. Die hat natürlich die, besonders in, ich war am Standort in Detroit, Auburn Hills, also in Michigan, also Motown, die das Herz der Automobilindustrie in Nordamerika, die hat es ja besonders hart getroffen damals in der Zeit und dementsprechend haben wir halt relativ, also wenig Beschäftigung gehabt in dieser Rezessionsphase. Und dann lief mein Vertrag aus, der Entsendungsvertrag, und dann war die Frage, ja, was machen wir denn so? Und Deutschland war ja auch stark betroffen von dieser schlechten Wirtschaftslage, die war ja weltweit. Und dann wurde halt viel diskutiert und naja, wir planen einiges in China, wäre das nicht eine Option? Und das war, ich selber bin mit meiner Frau damals in Nordamerika gewesen, Kinder waren hier in Deutschland. Für meine Frau war das schon sehr aufregend, nach Amerika zu gehen. Und wir beide haben überhaupt keinerlei Affinitäten zu Asien, geschweige denn China. Und die erste Reaktion bei einer Frau war, da brauchst du mit mir nicht drüber reden. Und dann haben wir, wie das halt so ist, und dann haben wir gesagt, das ist auch so ein bisschen durch die, sagen wir, das Expat-Leben prägt einen ja auch. Dann haben wir irgendwann gesagt, oh, weißt du was, komm, wir machen mal einen Look-and-See-Trip, gucken uns das an und dann entscheiden wir das. Ja, und das haben wir dann auch gemacht, waren im Februar, Anfang Februar in Shanghai zum Look-and-See-Trip. Der war wenig inspirierend für aufgrund der Wetterlage und auch so, dass der für einen ersten Start wenig geeignet, um jemanden zu begeistern, nach China zu gehen, aus unterschiedlichen Gründen. Und wir sind dann zurückgegangen und haben dann gesagt, okay, egal, machen wir. Ne? Und sind dann, ich habe nach meinem USA-Assignment, haben wir dann 3 Monate ein Sabbatical gemacht oder ich ein Sabbatical gemacht. Wir haben uns noch eine schöne Auszeit in Nordamerika genommen und sind dann direkt vom San Francisco nach Shanghai geflogen, so nahtlos. Ne? Hatten dazwischen davor dann hier unser Leben in Amerika aufgelöst und sind dann am 1. Oktober, sehr Golden Week, in China, in Shanghai gelandet. Blauer Himmel, Expo war da noch der letzte Monat und haben da einen richtig guten Start gehabt. Die ersten Tage waren richtig erfrischend. Ne? Von daher in meiner beruflichen Karriere, also ich bin schon Weltenbummler, aber habe mich mit Asien dann nie beschäftigt, war das eine wirkliche Überraschung, ne? Und in keinster Weise geplant und auch nicht vorbereitet.
Ich muss doch noch mal ein bisschen tief bohren. Also die sind ja im Februar und Oktober, da gibt es ja wirklich zwei unterschiedliche Gefühle. Aber was waren, also außer Wetter, du hast ja ausführlich beschrieben, wie die Wetterunterschiede im Februar und im Oktober sind. Kenne ich natürlich als Shanghai sehr gut. Aber was sind dann so die sonstigen Sachen, die im Februar, die dir vielleicht weniger begeistert hat, aber im Oktober vielleicht doch mit eine Rolle gespielt haben?
Naja, die haben oder der Look and See Trip war relativ schlecht organisiert vom Unternehmen. Wir haben dann oder gerettet hat das dann insgesamt so eine Situation. Wir haben dann private Kontakte dort gehabt, hier über Freunde, die uns da betreut haben und dann so dieses, ich sag mal, das Leben, also auch Expats, die da schon länger sind, die uns da das Leben dann so ein bisschen näher gebracht haben. Also was erwartet uns da überhaupt? Ne? Du weißt das ja auch oder viele andere. Man kommt halt in ein Land, man versteht kein Wort, man kann nichts lesen. Es ist ja Shanghai, ist ja auch schon eine besondere Stadt nochmal. Das überrollt einen ja schon. Ne? Und, ich sag mal, hatten wir uns vielleicht persönlich auch nicht so richtig darauf vorbereitet, aber von der Unternehmensseite ist da auch noch, wäre da deutlich Luft nach oben gewesen. Also das war so eine Mischung eigentlich aus den Empfindungen, Vorbereitung, Erwartungshaltung auch. Das hat da nicht so 100%.
Ja, also jetzt nach ein bisschen Abstand, meine letzte Frage zu deiner private Empfindung sozusagen in China. Nach ein bisschen Abstand, wenn du jetzt sagst, dein Aufenthalt in Südamerika und dann in Nordamerika und dann später in China, was ist China-Aufenthalt so ein bisschen anders als in USA und in Südamerika?
Naja, das ist ja einmal ein ganz anderer Kulturkreis, logischerweise. Das Leben in der Großstadt, ne, hier Shanghai, 30 Millionen Mitwohner da, ist natürlich eine ganz andere Kategorie. Und die Arbeit oder die Kultur auf der Arbeit oder der Arbeitsstil ist ja ein ganz anderer. Und mich hat immer noch schwer beeindruckt auch meine Aufgabe war dann da auch ein Team aufzubauen, also mit chinesischen Kolleginnen und Kollegen. Dieser Wille, da gemeinsam was zu schaffen auch, das ist hat mich nach wie vor beeindruckt. Und das ist in der westlichen Welt weniger ausgeprägt, zumindest nach meiner Wahrnehmung.
Ja. Das hat dich ja so weit beeindruckt, dass du später, nachdem du wieder in Deutschland bist, weiterhin dein Berufsleben eher mit China geknüpft hast. Ja, und wie ist da eigentlich später deine China-Berufslaufbahn? Kannst du uns das mal erklären?
Naja, ich bin ja 2013 zurück und habe mich dann 2015 hier als Berater für deutsche und chinesische Unternehmen selbstständig gemacht und die in die lokalen Märkte begleitet habe in der Zeit in China wieder erwarten, habe ich mich dort ausgesprochen wohlgefühlt, also auch, ich sag mal, privat und auch im Geschäftlichen. Und habe da, ich sag mal, die Inspiration dann aufgenommen, zu sagen, Mensch, das wäre ja was man auch später weitermachen könnte. Und dann diese Erfahrung, die man dort gesammelt hat, irgendwo auch nochmal weiterzugeben und weiter zu nutzen. Ne, und das ist ja letztendlich auch das, was ich heute mache, hier in so richtig tief eingetaucht, hier in einem chinesischen mittelständischen Unternehmen, da das Gelernte nochmal anzuwenden oder versuchen anzuwenden und natürlich jeden Tag immer wieder neue Erlebnisse zu haben. Also das finde ich das Faszinierende. Also ich beschäftige mich ja jetzt so 10 Jahre gut mit China. Ich verstehe es immer noch nicht, muss man ehrlich sagen. Es ist, wir leben ja in so unterschiedlichen Kulturen und Denkweisen auch, dass man doch immer wieder vollkommen unerwartete Überraschungen erlebt.
Ne? Ja, also das finde ich eine sehr offene und auch sehr ehrliche Meinung, weil ich empfinde selber sogar auch zu China. Je mehr man über China weiß, desto weiß man, dass man nichts weiß. Ne? Das ist so.
Ja, ganz genau. Ja, ja.
Ich glaube, das ist ein griechischer Philosoph, der das gesagt hat. Aber auf Chinesisch gibt es auch sowas Ähnliches. Ohne Frage, das hat dich schon sehr beeindruckt. Und dann später die Station, wo du jetzt gerade bist, als CEO für Lyric, das ist sehr, sehr spannend. Und dennoch mache ich nochmal eine kurze Station zwischen Lyric und China. Was sind aus deiner Sicht die erfolgreichsten Projekte, die du in Zusammenhang China oder chinesischer Markt gemanagt hast oder angeleiert hast? Egal, das ist, ob du in Funktion von ThyssenKrupp damals tätig war oder später als Berater, das würde mich einfach mal interessieren.
Na, aus meiner Sicht zu dem Punkt, was in jedem Fall erfolgreich war, ist das Projekt, was ich da für ThyssenKrupp gemacht habe, die Lokalisierung von diesem Produkt Sondermaschinenbau. Nach wie vor sehr erfolgreich angewendet oder verkauft wird hier in der chinesischen Automobilindustrie, also bei chinesischen oder auch bei Joint Venture Partnern, also hier internationalen Kunden. Ich habe interessanterweise noch immer gute Kontakte zu meinem Kernteam, Kolleginnen und Kollegen aus der Zeit. Also da haben sich dann auch neben der Arbeit auch sehr nachhaltige Freundschaften entwickelt. Das finde ich sehr erfreulich. Ich habe dann im Folgenden in meiner Selbstständigkeit etliche Projekte gemacht hier im Bereich Bildung, Fortbildung, habe chinesische Manager hier ausgebildet auf Ausbildungskursen hier über 9, 12 Monate, also die dann hier an der Uni Hannover Gasthörer waren, hier in lokalen Betrieben hier in Hannover Praktikum gemacht haben, hier einen Ausbildungsgang hier an der Digitalen Akademie von der Hannover Messe gemacht, also hier mit dem Thomas Oelke zusammen, und habe des Weiteren hier 3, 4 chinesische Unternehmen begleitet, die hier in Europa, in Deutschland, Hannover Fuß gefasst haben und hier, also kleinere Handelsunternehmen, die dann hier jetzt in dem europäischen Markt tätig sind. Ne? Und nebenher habe ich hier über mehrere Jahre ein Projekt begleitet mit dem BME, hier Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf Logistik, und haben dort verschiedene Veranstaltungen in China gemacht zu den Themen Beschaffung und Logistik, ne, mit lokalen Regierungen in Shanghai, in Chengdu und so weiter. Und ich bin in der Regel 6, 8 Mal im Jahr in China gewesen. Natürlich jetzt Corona-bedingt nicht. Aber habe da, ich sag mal, so verstehe von China ein bisschen mehr als der normale deutsche Kollege oder Mensch, der über China redet.
Ja,
aber also da, der Einschränkung, was ich auch gesagt habe, ständiges Dazulernen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich China-Experte bin.
Ja, das ist sehr höflich, wie du das beschreibst, aber ich denke, da bist du schon vielen Kollegen voraus, was China angeht. Es ist aber dennoch ein sehr starker roter Faden, wenn man im Nachhinein betrachtet, wie du das beschrieben hast, ne? Von als Manager von ThyssenKrupp den chinesischen Markt zu bearbeiten, dann vertrittst du ja ein deutsches Maschinenbauunternehmen zur Bearbeitung chinesischer Markt zu sozusagen Belieferung an die chinesischen Kunden. Und später als Selbstständiger hast du geholfen, auch die Wissen und Ingenieurleistung an die chinesischen Kunden zu geben. Und jetzt als CEO eines Tochterunternehmens, einer chinesischen Firma, ja, dann bist du mit deiner eigenen sozusagen Verantwortung mittendrin in der chinesischen Organisation. Da ist ja dann eine starke rote Faden auch zu sehen, immer näher gebunden mit chinesischen Unternehmen und chinesischer Wirtschaft. Jetzt, deswegen bist du ein idealer Partner, weil du alle drei Perspektiven drauf hast. Und meine nächste Frage zielt eher auf deine ehemalige Rolle als deutscher Ingenieur oder als deutscher Manager, Vertretung eines Maschinenbauunternehmens. Der Markt China ist bekanntlich immer schwieriger für mittelständische Maschinenbauunternehmen aus Deutschland. Es gibt unterschiedliche Gründe. Kostendruck ist immer genannt worden bei jedem Gespräch, aber auch Kompetenzsteigerung und auch sogar Innovationskräfte chinesischer Unternehmen werden jetzt zunehmend auch genannt. Was ist aus deiner Sicht, du hast ja weiterhin Kontakt mit deinen ehemaligen Kollegen oder ehemaligen Marktbegleiter. Was ist das aus deiner Sicht die Zukunft von den deutschen Maschinenbauunternehmen im chinesischen Markt? Hat man dann später hypothetisch eher einen Nischenmarkt zu besetzen, nur die High-End-Maschine? Oder kann man tatsächlich auch im großen Stil Auftrag gewinnen? Also kann man später auch als Volkswagen der Maschinenbauunternehmen bleiben oder darf man nur Porsche sein?
Naja, das ist eine schwierige Frage. Ich sag mal, ich sehe, dass in den 3 Jahren, in denen ich für Thyssen in China war und in den folgenden dann auch, aber nicht mehr so tief, da habe ich natürlich erlebt, mit welcher Geschwindigkeit sich chinesische Unternehmen, besonders im Bereich Sondermaschinenbau, entwickeln. Ne, und dass wir Deutschen leiden ja so ein bisschen unter der Annahme, dass wir oft glauben, wir sind die Einzigen, die wissen, wie es geht. Ne? Und da muss ich sagen, bin ich zumindest eines Besseren belehrt worden, so was meine Erfahrung da betrifft, die ich gesammelt habe. Wohl aber können chinesische Unternehmen sich sehr schnell entwickeln, sicherlich. Das kostet, das dauert alles eine Weile, aber dieser unbändige Wille, erfolgreich zu sein und auch mitzumischen, irgendwann oben an der Spitze, der treibt halt sehr viele Firmen voran, chinesisch auch. Ne? Und wir haben ja jetzt eine Situation, also wenn wir über die Automobilindustrie oder andere Bereiche sprechen, dass auch immer mehr chinesische Unternehmen sich hier als Marktteilnehmer in Europa melden und sagen, wir können das auch. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, was empfiehlt man oder wie ist die Situation für deutsche Unternehmen in China? Ich denke mal, die mit so MeToo-Business, also Dinge, die jeder kann oder die keinen hohen innovativen Ansatz haben oder eine Nische abdecken, wird das sicher in den nächsten Jahren schwer werden. Also hinzu kommt ja, gut, jetzt haben wir hier Lieferkettenprobleme, Pandemie, aber diese Zeit der Pandemie, die wir jetzt hinter uns haben, wir haben immer noch Reisebeschränkungen, die Rahmenbedingungen werden, glaube ich, insgesamt nicht einfacher. um in China Geschäfte zu machen. Und von daher muss man sich als deutsches Unternehmen da schon richtig drauf konzentrieren. China ist immer eine Chefsache für deutsche Unternehmen. Das macht man mal nicht so eben. Ja, probieren wir mal aus, mal gucken, ob wir da Geschäfte generieren können, sondern muss akribisch vorbereitet, betreut und dann von der obersten Leitung auch geführt werden. Ja. Und dann kann man erfolgreich sein, vorausgesetzt man hat die Bereitschaft, sich da kulturell auch da einzutauchen, so mitzuschwimmen in dem großen Teich auch, weil das ist ja, du kennst das auch, die essen gehen, ein bisschen trinken gehen, das Rauchen oder so, es gibt ja so verschiedene Dinge, die wir hier in Deutschland mittlerweile verpönen oder wegen Compliance auch gar nicht gehen. Das sind halt einige Funktionalitäten und auch Regeln, kulturelle Aspekte, die man schon beachten sollte, um dann auch wirklich dabei zu sein. Und das bedeutet natürlich, dass man das auch möchte, sich darauf einlassen und dass man natürlich auch die Möglichkeiten hat. Aber China, also der Weg nach China ist natürlich ein Riesenmarkt, das brauche ich nicht zu sagen, ist natürlich sehr spannend und kann sehr lukrativ sein. Aber es ist nie ein Selbstläufer.
Nie ein Selbstläufer. Mit dem MeToo-Projekt kann man auch nicht gewinnen. Das heißt, man muss schon die hochwertige oder besondere oder sonderentwickelte Lösung anbieten aus Deutschland. Nachgehakt, also die Lösung aus Deutschland direkt in China einzusetzen, vielleicht geht es auch nicht mehr, zumal geht es kostenmäßig nicht und dann vielleicht auch die Anwendungsszenarien passen häufig auch nicht mehr. Und ist es da, was ist da für die deutschen Unternehmen da was wirklich zu tun?
Ja, du musst in jedem Fall als deutsches Unternehmen den Plan haben, vor Ort zu lokalisieren, zu produzieren auch. Du musst idealerweise Innovation in China vorantreiben, das heißt die Produkte dort entwickeln, Produkte für den Markt auch lokalisieren oder auch gezielt entwickeln, einfach um die Anforderungen des Marktes denen auch gerecht zu werden. Das ist ja hier, was der Deutsche gerne hat jetzt oder gerne kauft an Maschinenbau, ist ja nicht zwangsläufig das, was ein typischer Kunde in China auch kauft. Ne? Und die Ausprägung oder dieses Local Innovation oder maßgeschneiderte Produkte für den lokalen Markt. Ich bin der Meinung, dass da die chinesischen Endverbraucher oder Kunden B2B, dass die da zukünftig immer sensibler und fordernder werden und sagen, ja, chinesische Sprache und so weiter und Farbe, gibt es ja viele Dinge, die von Chinesen anders wahrgenommen werden wie jetzt von Deutschen. Ne?
Man wird umso mehr Wertschöpfung jetzt nach China verlagert wird für den chinesischen Markt, natürlich bekannt gegeben. Und das heißt es aber auch, dass man immer abhängiger wird von der chinesischen Struktur oder der Mannschaft, die in China sitzen oder der Mitarbeiter, um genau zu sein. Die Mitarbeiter machen ja das am Ende die Know-how aus, der chinesischen Niederlassung, der deutschen Maschinenbau vor Ort. Und ist das dann heutzutage immer noch so aus deinem Empfinden, auch du hast ja alte Kontakte, auch die neue Situation kennst du auch durch jetzige Funktion, ist es immer noch ein absoluter Muss, dass man für deutsche Maschinenbaufirmen arbeitet oder sind eigentlich mittlerweile die chinesische Automationsfirma eine sehr gute Alternative für Ingenieure in China?
Ja, in jedem Fall, wie ich vorhin oder eben gerade schon gesagt habe, da die chinesischen Unternehmen haben ja da enorm aufgeholt auch generell auch, wenn nochmal auf die Frage, was muss ein Deutscher da machen? Natürlich muss ich ein lokales Team auch haben. So die hier zu meinen Zeiten und davor war es ja immer, waren die Experts da alle, die das chinesische Unternehmen von deutschen Firmen geleitet haben. Das ist natürlich nicht unbedingt zielführend, ne? Und wird immer weniger zielführend heutzutage. Also einmal das und dann nochmal zu deiner Frage. Ja, das ist, ich bin ja hier bei Lyrik. Lyrik ist ein mittelständisches Unternehmen, unheimlich innovativ, sind mit Produkten im Batteriebereich. Auch hier in Europa werden wir uns hier ganz oben in der Spitze jetzt auch technologisch platzieren. Ja, und da gibt es ganz viele andere Beispiele auch in China, wo jetzt Unternehmen, Maschinenbauunternehmen nachgewachsen sind, die besonders im Bereich E-Mobilität. Ne? Wir haben hier ein ehemaliger Kollege von mir von Thyssen, der baut Anlagen zur Prüfung von Elektromotoren, von Invertern, also auch im Bereich E-Mobilität und hat super Produkte, die er auch, die sein Unternehmen mittlerweile hier in Europa vertreibt. Ne? Das ist schwer. Das ist CEE und Betriebsmittelvorschriften und so weiter. Aber natürlich ist das beherrschbar.
Ja, ja. Das ist ein ganz guter Punkt. Also ohne Frage, Lyrik ist ein sehr interessantes Unternehmen als typisches Unternehmen aus China in der Sondermaschinenbereich, die mit einer Branche mitentwickelt wurde, also ist mit der Welle geschwommen. E-Mobility ist ja bekanntlich, hat sehr große Produktionskapazität in China. Okay. Und mit dieser Situation sind auch viele chinesische Unternehmen da in der Lage, Maschinenbau Produkte zu entwickeln, dementsprechend auch von China in die Welt auszurollen. Da seid ihr, glaube ich, richtig dabei. Ne? Also das, was produziert ihr eigentlich für Produkte?
Die von der Lyrik, also vielleicht nochmal vorweg an so ein paar Eckdaten. Wir sind angesiedelt in Südchina, in der Provinz Guangdong, in Huizhou. Da sind jetzt Stand heute 6.000 Kollegen in China und sind ein Sondermaschinenbauer, also Systemlöser und haben unsere Kernkompetenz im Bereich Anlagen zur Herstellung von Batterien. Ne, und kommen haben vor 10 Jahren angefangen, Maschinen zu bauen für die Herstellung von Batterien für Handy, also Pouchzellen für Handy, hier für Apple, für Kopfhörer, also im kommerziellen Bereich und machen jetzt seit so 5, 6 Jahren sind wir im Bereich EV, also Elektromobilität tätig, also Fahrzeugbatterien auch. Die Industrie ist ja in Asien, besonders in China, vorläufig zu, also in der Entwicklung zu Europa und natürlich auch zu Nordamerika und haben da entsprechend einen technologischen Vorsprung, einfach über die Zeit und natürlich auch aufgrund der Tatsache, die ich schon eingangs gesagt habe, dass wir sehr innovativ sind und da diesen Markt schon eine ganze Zeit bedienen, der ja auch eine unvorstellbare Größe in China hat. Und von daher, wir bauen so im Jahr 2.000, 3.000 Maschinen für diese Anwendung Batterie. Ja.
Cool. Und,
da bleibt, es ist eine große Herausforderung, wo es natürlich auch hier und da dann mal kneift, aber letztendlich ist das ja ein unheimlicher Erfahrungsschatz, der da gesammelt wird und den wir jetzt so, sagen wir mal, transformieren und hier in Europa zur Anwendung bringen. Und zwar so das Beste aus zwei Welten, ich sage mal German Engineering und chinesische Geschwindigkeit, Präzision, Servicefähigkeit auch und Erfahrung, die wir haben, jetzt in den Projekten hier in Europa, die Gigafabriken, die hier jetzt gebaut werden und ausgerüstet werden, das sind für uns hier die Zielprojekte, Zielkunden.
Ja,
werden.
Achso, bitte. Entschuldigung, ohne Frage, ihr seid super erfolgreich mit 6.000 Mitarbeitern, ist ja schon ein Riese unter den Maschinenbau- oder so Automationsfirmen in China, die jetzt überall aufkommen. Es gibt ja einen Boom so richtig Start-ups in der Automationsbereich. Viele machen sich selbstständig, machen dann gleich eine Automationsfirma auf. Mit 6.000 Leuten seid ihr wirklich ein Riese, seid ihr gut etabliert. Jetzt seid ihr auf Internationalisierungskurs nach Europa. Und ich sag mal, das ist ein sehr kluger Schachzug, um dann auch den Kunden, der ihr ohnehin in China schon bedient habt, auch in Headquarter zu bedienen. Dennoch, ich denke mal, das ist auch umgekehrt, ist sicherlich auch nicht einfach, wie deutsche Unternehmen in China. Chinesische Unternehmen in Deutschland ist sicherlich auch nicht einfach. Was sind dann die konkreten die Herausforderungen für euch?
In der Tat sind das große Herausforderungen. Ja, wir haben, also einmal ist hier von den Kollegen in China sprechen nur ganz, ganz wenige Englisch. Deutsch sowieso nicht. Und da haben wir einmal das Thema Kommunikation, Know-how-Transfer. Ja, da muss man Lösungen haben. Wir sind hier jetzt, Stand heute, 30 Kolleginnen und Kollegen, 2/3 Chinesen, also die hier in Deutschland studiert haben, sind hier multisprachlich. Also jeder spricht hier also mindestens 2 oder eher 3 Sprachen auch, um da auch eine Brücke bauen zu können. Wir haben natürlich eine weitere Herausforderung, ist, dass als chinesisches Unternehmen in Europa hat man schon einen kleinen Makel. Ne? Das wird an der einen oder anderen Stelle nicht positiv oder nicht nur positiv betrachtet, sondern die Themen, die kopieren ja nur und Qualität ist nicht ausreichend. Und wir haben hier Standards, die Chinesen nicht können. Viele Dinge, die stimmen, viele oder einige Dinge, aber auch die sich einfach so in den Köpfen festgesetzt haben. Und von daher war es für uns hier eine sehr große Herausforderung, die europäischen Kunden davon zu überzeugen, zu sagen, ja, wir sind ein chinesisches Unternehmen mit vielen Vorteilen, Geschwindigkeit, Kosten und so weiter. Aber wir liefern hier, wir sind hier ein deutsches Unternehmen, machen eine Schnittstelle hier, deutsches Unternehmen zum deutschen Kunden auch, sprechen eure Sprache und koordinieren alles dahinter dann mit unserem Headquarter, mit dem Stammhaus in China. Und da haben wir halt, ich bin ja auch nicht mehr so der Jüngste, also oder andersrum gesagt, ich habe ja sehr viel Erfahrung und habe auch ein großes Netzwerk, habe noch so ein paar, 1, 2, 3, 4 andere Kollegen mit einem ähnlichen Profil, also die deutsche Ingenieure sind. Und diese Mischung, die wir da kreiert haben, ist ausgesprochen positiv aufgenommen worden hier im Markt. Und da haben wir auch uns, und da hat uns witzigerweise, kurioserweise Corona geholfen. Da haben wir einen kleinen Vorsprung auch vor anderen Marktbegleitern aus dem asiatischen Raum, die sich jetzt gerade auch in der Branche hier mit betätigen.
Und ihr habt ja eine Doppelspitze-Konstellation im Unternehmen, in eurer deutsche Niederlassung sozusagen. Das ist durchaus unüblich nach chinesischer Führungskultur. Wer hat diese Idee gehabt und wie empfindest du diese Konstellation?
Ja, da sage ich gleich mal. Ich wollte noch eine Herausforderung, vielleicht das für mich nochmal ein wichtiger Punkt.
Und dann Entschuldige, ja, klar.
Was auch noch erschwerend ist und wo ich glaube, dass es noch immer schwieriger wird, so die Institutionen in Deutschland, Banken, Versicherungen und andere, werden immer kritischer, wenn irgendwo China im Hintergrund ist. Ne? Also das ist auch noch ein Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen, leider unnötigerweise. Also das nochmal abschließend dazu. Aber jetzt deine Frage zur Doppelspitze, ja.
Ja, Doppelspitze.
Das ist eine besonders gute und spannende Frage. Wer ist da drauf gekommen? Drauf gekommen ist unsere Chefin, also hier die Louise Lu, die den International Business Bereich leitet. Die ist so alt wie meine Tochter. Die ist deren Verantwortung ist strategische Entwicklung, besonders internationale Business. Und die hat vor 2017 das erste Mal hier so 2, 3 Leute hergeschickt nach Europa, so auf Messen. Hannover Messe 2018 habe ich Lyrik das erste Mal kennengelernt und bin dann quasi von Luis verfolgt worden, sage ich jetzt mal. So.
Okay.
Die chinesische Hartnäckigkeit, du kennst das. Wo sie gesagt hat, Thomas, du, wir wollen hier in Europa was machen. Wir brauchen dich an Bord. Ne? Und ich habe da noch andere Projekte gehabt. Und mir gesagt, ja, okay, Mamalei, ne, im Chinesischen mal langsam und so. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber sie hat mit Hartnäckigkeit da weitergemacht und gesagt, ja, los, komm her, komm, wir starten mal. Dann machst du nur halbe Zeit. Ne? Und hat dann hier der mein Co-CEO, mein Kompagnon, der Felix Lee, lebt seit 25 Jahren in Deutschland, in Hamburg, begleitet chinesische Unternehmen hier in den europäischen Markt auch. Und sie hat dann gesagt, hier, wisst ihr was, komm mal her, mach das mal zusammen, dann wird das besser. Und das war wirklich weitsichtig. Ich habe das anfangs gar nicht verstanden. Aber natürlich mit dem Hintergrund, also auch meine, die Luis spricht ein bisschen Englisch, aber nicht so viel, dass man jetzt geschätzt Themen im Detail besprechen könnte. Und somit hat der Felix bedient halt die komplette Kommunikation mit dem Headquarter, also mit dem Führungsteam. Ne? Wir sind ja seit 1.7. an der Börse in China auch. Das heißt, wir haben auch nochmal andere Wahrnehmung nach außen hin und haben auch daraus ableiten natürlich andere Anforderungen auch noch in der Kommunikation nach innen und nach außen. Und ich glaube jetzt so nach rückwärts betrachtet, dass die Tatsache, dass wir die Doppelspitze haben, ist der Garant dafür, dass wir so erfolgreich sind. Das wäre sonst nicht in dem Maße der Fall gewesen.
Die Arbeitsteilung, du hast es so ein bisschen angedeutet, die Kommunikation in die Headquarter übernimmt eher der Felix und du übernimmst eher das Geschäft in Richtung deutsche Kunden und Lieferanten oder wie ist das die Zusammenarbeit?
Nee, wir haben, gut, wir haben so, ich sag mal, zu Anfang haben wir, so, sind wir so eine Spaghetti-Matrix-Organisation, so ein Start-up gewesen und alle haben alles gemacht, ne? Wir haben uns jetzt im Zuge des Wachstums und auch der Tatsache, dass wir hier jetzt mal organisiert Projekte abwickeln, die Aufgabe auch geteilt. Also der Felix macht Business Development für alle Kunden, ne, wobei man darf eins nicht vergessen, wir haben so ein CATL-Pharase. Es gibt ja auch etliche chinesische Batteriehersteller, die jetzt hier im europäischen Markt partizipieren. Die lassen sich natürlich chinesisch sehr gut ansprechen.
Ja, klar.
Neben den anderen hier deutschen Automobilisten. Aber den Bereich verantwortet der Felix und alles hier Business Administration, Finanz, HR und so weiter. Und ich mache Engineering, Projektmanagement und Forschung und Entwicklung. Also wir machen hier auch Produktentwicklung für den europäischen Markt und die Lyrik-Gruppe. Und dann, ich mache so Technik und Felix macht BD und Admin, so ist die Teilung. Aber letztendlich haben wir natürlich persönlich ein sehr gutes Verhältnis und machen die Dinge schon zusammen. Ne? Aber natürlich hat jeder seinen Verantwortungsbereich. Aber ohne diese Doppelspitze keine Chance, wirklich nicht.
Wie zufrieden seid ihr eigentlich mit dem Standort Hannover? Ich meine, Hannover ist nicht einer von den Hot Regions für viele chinesische Investoren. Es gibt ja Düsseldorf, München, Hamburg auch, ne, Berlin. Aber so alles so vom Westen nach Osten, von Norden nach Süden. Aber in der Mitte vergisst man auch häufig. Aber ihr seid ja wirklich in der Mitte, Hannover. Wie zufrieden seid ihr denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe anfangs sehr, sehr viel Mühe aufwenden müssen, um meine Gesellschafter, Chefs davon zu überzeugen, dass Hannover auch ein guter Standort ist, weil man kennt ja natürlich keinen China. Ne? Ich bin gebürtiger Langhagener, also das ist natürlich erstmal eine, ich sag mal, emotionale Bindung hier, aber du weißt das, ich bin ja auch der Hannover Messe sehr, sehr verbunden und ich glaube, dass der Standort Hannover komplett unterschätzt wird und vielleicht auch nicht dann auch noch besser kommuniziert werden kann. Wir sind hier geografisch in Deutschland super positioniert. Wir haben Flughafen hier vor der Tür. Also ich gucke ja fast auf die Rollbahn hier aus Gotzhorn. Die Autobahn ist vor der Tür, auch wenn die immer verstopft ist. Wir können Züge Ost-West, also sind ja hier das Kreuzende, was du gesagt hast, Nord-Süd-Ost-West. Und jetzt hier von hier nach Amsterdam, dass der Hub hier zu einem internationalen Destination, also Topi. Und wir haben enge Kontakte zur Uni Hannover, wir haben enge Kontakte zur Uni in Braunschweig auch. Wir sitzen hier natürlich in der Nähe von Wolfsburg, wo ja auch ein bekanntes Automobilunternehmen ist. Wir sitzen quasi neben der zukünftigen Gigasalz, die Batteriefabrik, die den VW-Konzern plant. Und von daher, das ist für mich einer der besten Standorte in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht nur, weil ich hier geboren bin. Und hinzu kommt auch, wenn du warst das auch, wenn du mal in den Mietenspiegel reinguckst und München und Hannover mal vergleichst, wir haben ja ein Büro in München auch, das ist schon schön hier.
Ja, sehr schön. Mit den warmen Worten für den Standort Hannover kommen wir so zum Ende unserer inhaltlichen Part von dem Interview. Und ich habe zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen, häufig für meine Gäste. Wenn du auch noch nichts dagegen hast, bitte um kurze Antwort. Ja. Du warst in China sicherlich nicht nur in Shanghai, sondern woanders auch gewesen, auch durch deine spätere Tätigkeit. Welche Stadt gefällt dir am besten?
Chengdu.
Chengdu, oh, das ist eine sehr häufig genannte Stadt.
Ja. Und was danach Qichihai, aber das kennt ja keiner.
Qichihai, tatsächlich. Ja. Ja, ich habe in dem Podcast vor dir, der Gast, Herr Weinkellner, der war auch in Qichihai, aber als Englischlehrer tätig, das hat er ja auch gesagt. Qichihai, ein Satz ist noch mir hängen geblieben, draußen ist das Wetter kalt, unser Herz ist warm und so.
Das ist ganz gut. Ja, ich bin ein paar Mal gewesen und ich bin also Dongbei-Freund, also da hier den Nordosten mache ich ganz gern.
Ja, sehr schön. Ah, und jetzt bin ich gespannt. Was ist dein Lieblingsessen? Dongbei oder eher woanders oder erst Sichuan?
Mein Lieblingsessen ist Tomate mit Ei. Also von Chinesisch. Ne? Und jetzt von der Region finde ich das Essen im Süden wirklich exzellent.
Also Guangdong. Ja, das glaube ich. Da ist es auch wirklich gut.
Also so. Changchun Chichiha ist auch gut, aber ich würde sagen, das beste Essen eindeutig im Süden.
Ja, klar, klar. Hast du auch eine Empfehlung für, du bist beschäftigt, aber früher hast du vielleicht mit China so beschäftigt, mit einem Film oder ein Buch oder eine besondere Kunst, was du empfehlen kannst, um die chinesische Kultur näher zu kennenzulernen?
Ehrlich gesagt, nicht einfach hinfahren, erleben. Ich bin so mehr so ein Pragmatiker.
Genau, ganz pragmatisch ist auch vielleicht ein Tipp von dir. Wer aus deinem Kreis ist, könnte noch auch für meinen Podcast als ein China-Experte in Frage kommen.
In jedem Fall der Ricardo Cotto vom BME würde ich empfehlen, mit dem ich da viele Dinge gemeinsam erlebt habe, der auch viel einprägsame Dinge dort mitgenommen hat. Ne? Mit dem hatte ich letzte Woche gerade wieder telefoniert. Den kann ich empfehlen.
Sehr schön. Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit aus deinem hektischen Leben, diese eine Stunde rausgeschnitten. Das freut mich sehr. Und hoffentlich finden wir noch ein Zeitfenster, wo wir wirklich mal face-to-face uns treffen können.
Ja, wunderbar. Kriegen wir hin. Ich danke dir für die Möglichkeit, hier gemeinsam zu plaudern und hoffe, dass das für den einen oder anderen interessant war. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, schönes Wochenende.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss. Bye-bye. Ciao.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.